Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 11. März 2021. Die Debatte um das Impfen ist angesichts der Corona-Pandemie noch immer am Laufen und da geht es bisweilen auch um das Impfen im globalen Maßstab und um die Gründe für Misstrauen gegen das Impfen. Hierzulande viele ungerechtfertigte, aber im globalen Kontext sieht das nicht ganz so aus. Denn insbesondere im Rahmen des Kolonialismus wurden Kolonisierte vielfach zu medizinischen Zwecken missbraucht. Und dabei spielten auch die deutschen Kolonien Kamerun und Togo eine Rolle. Mehr über das Unwesen der deutschen Mediziner in den deutschen Kolonien hört ihr in den folgenden Interviews mit dem Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckert.
Herr Professor Eckert, warum kam eigentlich der bekannte Mikrobiologe Robert Koch überhaupt darauf, in Afrika zu forschen?
Robert Koch war ja ein ganz bedeutender Bakteriologe des Kaiserreichs, der ursprünglich auch überhaupt keine Absichten hatte, zunächst mal keine Absichten hatte, das Land, das eigene Land zu verlassen. Das war ihm völlig hinreichend. Er war voll und ganz mit seiner Tuberkuloseforschung beschäftigt. Es gab dann aber einen entscheidenden Bruch, nämlich sozusagen von der Entdeckung des Tuberkuloseerregers hin zu einem wirksamen Medikament für die Tuberkulose, dem Tuberkulin. Und das ist völlig gefloppt, würde man heute sagen. Da hat er falsche Erwartungen geweckt, Hoffnung in ein Medikament gegen die Tuberkulose gesetzt, die sich nicht realisieren ließen. Ganz offensichtlich auch mit Geldern aus dem preußischen Ministerium des Kultus spekuliert und versucht, Klinikbetten zu bekommen. Das ist alles gescheitert, trotz einer erfolgreichen Entdeckerpersönlichkeit. Und dieses Scheitern an der Heimatfront sozusagen hat ihn dann ganz offensichtlich zunehmend an die Peripherie des europäischen Kolonialismus getrieben. Er war zunächst in britischen Kolonien tätig. Da ging es um die Frage der Rinderkrankheit, der Rinderpest. Und dann auch in deutschen Kolonien und dann auch wiederum in britischen Kolonien. Also wenn man so will, kann man sagen, es ist in gewisser Weise auch die Flucht eines gescheiterten Bakteriologen in Deutschland, der diesen Mann an die koloniale Peripherie Europas nach Afrika treibt, aber auch nicht nur nach Afrika, sondern auch nach Neuguinea. Man findet ihn um 1900 auch in Deutsch-Neuguinea, also in Kaiser-Wilhelms-Land. Also Flucht vor einer schwierig gewordenen Existenz im Kaiserreich selbst.
Aber war es nicht auch so, dass dieser Kolonien auch einen gewissen Reiz boten? Erstmal gab es dort neue, unerforschte Krankheiten und wohl auch Patienten, mit denen man experimentieren konnte, wie das vielleicht im Kaiserreich nicht immer möglich war.
Der zweite Grund ist tatsächlich der, dass in diesen Kolonien, vor allem in afrikanischen Kolonien, bislang unerforschte Krankheiten gab. Die Rinderkrankheit im britischen Kolonialgebiet von ganz erheblicher ökonomischer Bedeutung, auch nicht ganz ohne Zusammenhang mit der Schlafkrankheit, weil die Rinder eben auch von Schlafkrankheit befallen werden konnten und Teil des Problems waren. Dann Neuguinea, die Malaria-Problematik, verschiedene ungelöste Forschungsprobleme, wo man Patienten in Deutschland eben nicht finden konnte oder in Großbritannien nicht finden konnte. Aber eben auch die Möglichkeit, mit Patienten zu arbeiten, ohne die strengen Regulative des Patientenschutzes beachten zu müssen, die in Preußen zum Beispiel seit 1900 errichtet worden waren. Nach einer Reihe von Experimentalskandalen hatte das preußische Kultusministerium da relativ hart durchgegriffen und solche Versuche, wie sie eben in Afrika möglich waren, wären in Preußen zumindest im deutschen Kontext, also im preußischen Kontext nicht mehr möglich gewesen. Das mag sicherlich auch ein Beweggrund gewesen sein, neben privaten, dieses reiselustigen Mannes, der auch keine Mühen scheute, auch mal fremde Länder, ferne Länder zu besichtigen. Also zwei Dinge. Einmal, wenn Sie so wollen, die Flucht vor einer bedrohten Karriere auf jeden Fall. Und das Zweite, die Möglichkeit, ganz neue Forschungsfelder außerhalb der Tuberkuloseforschung betreten zu können. Das Feld war für ihn im Grunde genommen nach dem großen Misserfolg mit dem Tuberkulin gestorben.
Und was hat er dann gemacht? Also er hat ja gegen die Schlafkrankheit Experimente gemacht oder Mittel erprobt. Im Viktoriasee, können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, seine spektakulärsten Versuche fanden im Grunde genommen, spektakulär meine ich vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte etwa um die Benennung des Robert-Koch-Instituts, die fanden auf britischem Kolonialterritorium statt, nämlich auf den Seeseeinseln, die zu Uganda gehörten, am Viktoriasee, ganz in der Nähe der deutschen Grenze, beziehungsweise der Grenze zu Deutsch-Ostafrika, zu Tansania. Und dort hat er mit Schlafkrankheitspatienten experimentiert, wie andere Ärzte, andere deutsche Ärzte in Togo und Kamerun auch, überall da, wo es menschliche Schlafkrankheit gab. Koch hat das getan, was üblich war zunächst mal. Er hat diese Patienten versucht zusammenzufassen in einem Lager, das allerdings im britischen Kolonialgebiet ein offenes Lager sein musste. Da durften die Patienten kommen und gehen, wann sie wollten. Und hat dann an ihnen, allerdings ohne ihre Einwilligung einzuholen, so wie das in Preußen zum Beispiel nötig gewesen wäre, Experimente mit neuen Medikamenten durchgeführt. Das waren vor allen Dingen solche Medikamente, deren Grundbestandteile Arsen war. Arsen ist ja an sich ein toxisches Element. Diese Präparate, das hatte man herausgefunden, halfen zum Teil gegen die Syphilis. Daher kamen sie auch aus der Syphilisforschung, aus der frühen Syphilisforschung. Und es zeigte sich, dass in bestimmten Dosierungen diese Medikamente auch bei Schlafkrankheit wirksam waren. Und dann wurde, wie das so üblich war, wurden Versuchsreihen aufgestellt. Dann wurden Patienten, die an Schlafkrankheit litten, zunehmend höher dosiert mit diesen Medikamenten behandelt. Das fatale Nebenergebnis einer solchen Behandlung, Nebenwirkung oder Begleitwirkung, würde man heute sagen, war aber die Erblindung dieser Patienten, sodass also neben den Therapiemöglichkeiten, zum Teil auch kleineren Therapieerfolgen, immer auch die große Gefahr, die dann auch eintrat, der Erblindung zu fürchten war. Und so kam es dann zu Erblindungsfällen, sodass man sagen muss, Koch hat hier auf den Seeseeinseln ganz offensichtlich zumindest solche Versuche durchgeführt, die er in Preußen nicht hätte durchführen können. Er hat sie dann sozusagen nicht in dem Umfang, nicht in der Brutalität durchführen können, wie das in deutschen Territorien möglich gewesen war. Also etwa in Tansania selbst, da war das aber nicht so ein drängendes Problem, vor allen Dingen aber in Togo und Kamerun. Nur in Togo und Kamerun war Koch nicht, sondern da waren einige seiner Schüler, die dort solche Experimente betrieben haben.
Darauf gehen wir vielleicht das nächste Mal ein. Mich würde jetzt noch interessieren, Koch musste es ja mit dem Erblinden aufgefallen sein oder vielleicht kannte er das ja schon aus der Literatur. Hat er da nicht irgendwie eingegriffen? Ich meine, dass Arsen problematisch war, weiß man ja nicht erst seit 1910 oder so.
Ja, die Versuche konnten dann abgebrochen werden, auf den Seeseeinseln zumindest. Aber das Problem löste sich auch oft dadurch, dass die Patienten entweder verstarben, also die Versuchspatienten, und zwar meistens an der Schlafkrankheit und seltener an der Intoxikation, zumindest war das auf den Seeseeinseln so, oder dass sie sich sozusagen weiteren Versuchen entzogen, was sie als Kolonialabhängige in einem britischen Kolonialgebiet durchaus tun konnten. Das war eine völlig andere Rechtssituation, als sie in den deutschen Kolonialgebieten vorherrschte. Wenn dort Lager zusammengestellt wurden mit bestimmten Krankheitstypen, also Patienten, die ja bestimmte Krankheiten hatten, dann war den Patienten eben das Entweichen aus dem Lager wie aus einem Gefängnis nicht gestattet. Das war auf den Seeseeinseln ganz anders. Da war ein Kommen und Gehen von den Patienten. sodass man von Zwangsmaßnahmen da zunächst mal nicht sprechen konnte. Ganz andere Situation herrschte in Togo und Kamerun. Da errichteten junge, ehrgeizige deutsche Kolonialärzte regelrechte Concentration Camps, Konzentrationslager, um hier an Patienten Experimente durchzuführen, bei denen es jetzt gar nicht mehr darum ging, die Patienten primär zu heilen, sondern da ging es schon nur noch um die Erforschung der Präparate, also reine Erkenntnisexperimente. Wenn dann Heilung auch erfolgte, war es gut. Aber man wollte vor allen Dingen die maximal anwendbare Dosis ertesten und die Therapia magna sterilisans, also die Therapie versuchen, experimentell herbeizuführen, die den größten sterilisierenden Effekt hat. Das heißt also, die Keime am maximalsten vertreibt und verbreitet. Und dabei kam es in der Tat, anders als auf den Seseinseln, zu sehr, sehr vielen iatrogenen Todesfällen, also Todesfällen, die durch Ärzte hervorgerufen wurden. Das war schon ein klassischer Unterschied. Wo kamen die Präparate her? Die Präparate kamen meistens aus Versuchsreihen, die von Paul Ehrlich in Frankfurt entwickelt wurden. Paul Ehrlich war ja der Entwickler der Syphilis-Therapie.
Schüler von Robert Koch. Und ein Schüler von Robert Koch.
Paul Ehrlich schickte diese Präparate aus den Höchstwerken, schickte diese Präparate an die koloniale Peripherie, also aus dem Ehrlich-Institut an die koloniale Peripherie, einmal an Robert Koch und zum anderen bezogen aber auch die Ärzte in Westafrika ihre Präparate von dort und von einigen anderen Firmen auch, die sich darauf spezialisiert hatten, solche chemischen Arsenpräparate herzustellen. Ganz nebenbei kamen aber auch andere Präparategruppen, andere Chemikalien noch zur Erprobung mit zum Teil sehr schmerzhaften Effekten.
Also das können wir vielleicht den Robert Koch abschließen und dann das nächste Mal mehr auf diese westafrikanischen Sachen eingehen? Jetzt können wir vielleicht mal eine Gesamtbewertung machen davon, auch vor dem Hintergrund der Zeit. Also die Standards waren, auch wenn sie sich jetzt in Preußen gerade entwickelt hatten, ja nicht so hoch wie heute, denke ich mal. Und was hätte Robert Koch anders tun können?
Das Problem war, dass es eigentlich noch keine wirklichen ethischen Standards für solche Versuche gab. Erste Schritte in diese Richtung sind in Preußen tatsächlich in Gang gesetzt worden, nach verheerenden Experimenten des Breslauer Dermatologen Albert Neisser mit Syphilis-Serum an jungen Frauen, jungen Arbeiterinnen, jungen Prostituierten zum Teil auch, die dazu geführt hatten, dass dieses skandalöse Experimentieren, bei denen die Patientinnen dann auch regelmäßig syphiliskrank wurden, unterbunden wurde, und zwar auch gesetzmäßig unterbunden wurde. Das war gerade an der Jahrhundertwende der Fall. Da gab es ein erstes Regulativ, das eigentlich relativ fortschrittlich war. Das sah vor, dass solche Versuche an Patienten nicht unter 18 Jahren durchgeführt werden durften. Das sah die Einwilligung vor, das heißt also, es musste eine Einwilligung der Patienten vorliegen. Das sah das Protokoll führen vor und das sah auch vor, dass solche Versuche in einem Krankenhaus stattzufinden hatten und dann auch abgebrochen werden konnten. Also das war schon relativ fortschrittlich. Problematisch ist nur der Umstand, dass Kolonialsubjekte oder Kolonialindividuen nicht den gleichen bürgerrechtlichen Status hatten wie Reichsbürger. Das war der eine Unterschied. Und dass die koloniale Situation ein völlig anderes rechtliches Korsett bot, nämlich eine sozusagen maximale Freiheit im Umgang mit den Kolonialabhängigen, mit den Kolonialbürgern. Und das sozusagen führte zu der fatalen Situation, dass in den westafrikanischen Kolonien in Togo und Kamerun praktisch ein rechtsfreier Raum entstand, in dem ganz unabhängig von den ganz jungen, frisch entwickelten ethischen Standards des Kaiserreichs Humanexperimente völlig außerhalb jeder moralischen Regulative durchgeführt werden konnten. Im Hintergrund steckte natürlich auch noch das Argument, dass man nichts anderes gegen die Schlafkrankheit hatte. Das heißt also, da wurde schon auch damit argumentiert, die Schlafkrankheit ist ein kolonialökonomisch relevantes Feld. Wenn wir den Kapitalwert eines afrikanischen Einwohners, eines Kolonialeinwohners, wenn wir den mit etwa 10 Mark festlegen, so eine Kalkulation, dann kommt man bei der Erkrankung mit Schlafkrankheit auf einen ganz bestimmten Kapitalwert. Wenn man den nicht verlieren will, dann lohnen sich solche humanen Experimente. Also ein rein ökonomisches Kalkül, was da aufgestellt wurde, was überhaupt keine Rücksichtnahme auf ethische Aspekte. Das war das eine. Das andere, also einmal die rechtliche Situation, die sozusagen die praktische völlige Verfügbarkeit der kolonialen Bevölkerung in der Hand der Kolonialbehörden. Das andere war der Ehrgeiz der jungen Forscher, die schon wussten, dass sie das, was sie da taten, im Reich nicht hätten tun dürfen. Nicht so ohne weiteres. Man hätte ihnen sozusagen schon auf die Finger gesehen, zumindest in der Situation um 1900. Und das andere sind sicherlich auch ganz ehrgeizige Karrierepläne, die dazu führten, dass solche rechtsfreien Räume in den Kolonien Togo und Kamerun geschaffen wurden. Das erinnert natürlich fatal an die rechtsfreien Räume der späteren Konzentrationslager der Nationalsozialisten, in denen eben auch ohne Rücksichtnahme auf moralische Kategorien experimentiert wurde, obwohl diese Kategorien für Bürger des Reiches vorlagen. Das ist durchaus ein vergleichbarer Aspekt, nur der gleiche Name, Concentration Camp oder Konzentrationslager an der kolonialen Peripherie und Konzentrationslager im Reichsgebiet oder in den okkupierten Gebieten des Deutschen Reichs nach 1933 bzw. 1939, das ist eine völlig andere Situation. Das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Das waren keine Vernichtungslager in den Kolonien, aber schon auch Lager, in denen die Bevölkerung, die dort inhaftiert war, komplett in den Händen der Kolonialbevölkerung, Kolonialverwaltung war und den Ärzten unterstand, auch disziplinarrechtlich. Wer sich da weigerte, an den Experimenten teilzunehmen, musste damit rechnen, dass er zu Schlägen verurteilt wurde. Das Tauende hing im Dienstzimmer des Arztes, also es konnte die Prügelstrafe angewandt werden. Wenn Patienten flohen, wurden sie mit Polizeitruppen wieder eingefangen und die Familien wurden sozusagen als Steuerhinterzieher behandelt, weil ihnen nämlich steuerliche Vergünstigung geboten worden war, wenn sie eingewilligt hatten, dass die Familienmitglieder in diese Lager gesteckt wurden und vieles andere mehr. Also eine komplett rechtlose Situation, auf die wir da treffen, in der allerdings Robert Koch in den westafrikanischen Kolonien keine Rolle spielt. Show a call of delight, dancing round like a dragonfly, like a cavalier in the summer's air, in the summer's air, in the summer's air.
Hört ein Interview mit Wolfgang U. Eckhardt, Medizinhistoriker, über die Medizin und den Missbrauch von Medizin in den deutschen Kolonien. Im Folgenden der zweite Teil des Interviews.
Wir hatten das letzte Mal über die Tätigkeit von Robert Koch in Afrika gegen die Schlafkrankheit gesprochen. Auch da schon thematisiert die fehlende rechtliche Situation für die Betroffenen, die Patienten oder Versuchspersonen. Wie ging das nun weiter in den, vor allen Dingen in den westafrikanischen Kolonien Kamerun, Togo?
Während die Versuche, die Robert Koch eben auf den Sese-Inseln an Schlafkranken durchgeführt hat, also in britischem Kolonialterritorium, um es genau zu nehmen, abgebrochen wurden, noch deutlich vor 1910, also 1906, 7 abgebrochen wurden, sind die Versuche in den westafrikanischen Kolonien im Grunde genommen bis 1914 fortgeführt worden, also bis zur Eroberung der Kolonialgebiete durch fremde Mächte, durch Frankreich und Großbritannien. Diese Versuche sind lückenlos durchgeführt worden und sie führten dann dort zu solch fatalen Ergebnissen, dass selbst die Kolonialbehörden aufmerksam wurden und den Ärzten hier brutales Experimentieren verboten. Vor allen Dingen in Kamerun solches Handeln untersagten, weil die Situation in Kamerun aufgrund anderer politischer, innenpolitischer Ereignisse oder kolonial-innenpolitischer Ereignisse dann noch sehr brisant wurde. Es gab in Kamerun, auch kam in Kamerun zu Aufständen der eingeborenen Bevölkerung gegen die Kolonialherrschaft, vor allen Dingen der Douala im Rahmen von Enteignungsprozessen. Und man wollte jede weitere Unruhe und Beunruhigung der Kolonie vermeiden, sodass dann etwa 1913/14 diese Versuche auf Drängen der Kolonialbehörden in Douala eingestellt wurden. Das heißt also, da war ein Stopp zu verzeichnen. In Togo war das ganz ähnlich. In Togo hatte sich das Problem aber auch dadurch fast schon gelöst, dass sehr viele dieser Lager immer mehr Patienten, gefangene Patienten verloren, die sich dann auf die Flucht machten, solange sie das noch konnten, auf die Flucht machten, nämlich die Gold Coast Colony zu erreichen. Das heißt also das heutige Ghana, also das britische Kolonialterritorium. Es gab dann sogar noch diplomatische Verwicklungen. Die deutsche Kolonialmachtverwaltung in Togo hat die britische in Gold Coast aufgefordert, die flüchtigen Schlafkrankheitspatienten dann doch bitte zurückzuschicken nach Togo. Da haben sich die Briten aber geweigert, das zu tun, mit dem Argument, es sei nicht üblich, Patienten zu ihrer Therapie gegen ihren eigenen Willen festzuhalten in Lagern. Und so werde man auch mit den Flüchtlingen aus Togo verfahren. Das heißt also, es kam zu keinen Rückführungen. Die Gewaltherrschaft, die in diesen Lagern anzutreffen war, kann man sich dramatischer kaum vorstellen. Es kam dann auch zum Einschreiten zum Teil der christlichen Missionen, etwa in Togo, weil Berichte sich häuften, dass es in den Lagern an jungen Frauen durch deutsche Ärzte auch zu sexuellen Übergriffen gekommen war. Also ein Komplex der Rechtlosigkeit und der moralischen Verwahrlosung, wie sie selbst für koloniale Verhältnisse bemerkenswert war, gegen Ende der deutschen Kolonialherrschaft, kurz vor Anbruch des Ersten Weltkrieges.
War es in den Kolonien der anderen kolonialen Mächte besser?
Solche Versuche gab es nicht nur in deutschen Kolonialgebieten. Es gab sie auch im französischen Kolonialterritorien. Schlafkrankheitsversuche, überall da, wo Schlafkrankheit auftrat, wurde auch mit experimentellen Drogen gearbeitet. Unter Zwang, unter ähnlichem Zwang wie in deutschen Kolonien, allerdings nur in französischen Territorien und in belgischen Territorien, während im britischen Kolonialreich zumindest solche Zwangsversuche mit Schlafkrankheitspatienten bis jetzt nicht nachzuvollziehen sind. Das heißt, da gab es schon eklatante Unterschiede. Allerdings war das Problem der Schlafkrankheit ein durchaus drängendes. Überall da in dem gesamten afrikanischen Klimagürtel, wo humane Schlafkrankheit auftrat, wo die Tsetsefliege als Überträgerin eben dieses Plasmodiums vorhanden war, hatte man mit dem Problem zu tun und eben auch mit solchen Therapieversuchen, weil man eben bemüht war, die wirtschaftlichen Nachteile, die aus dieser Krankheit erwuchsen, so gering wie möglich zu halten. Aber wenn man die das Vorgehen der übrigen Kolonialmächte mit dem der Deutschen, etwa in Togo oder in Kamerun, vor allen Dingen in Togo, vergleicht, dann muss man doch schon sagen, dass hier ein ungemein schärferes Regiment herrschte. Mal ganz abgesehen davon, dass die Schlafreinsexperimente nicht die einzigen Kolonialexperimente waren, über die zu berichten wäre. Es gab noch ganz andere Experimente, dass gefangene Afrikaner aus Südwestafrika etwa zu Versuchszwecken in die tropischen Kolonien, also Namibia, damals heute Namibia war subtropisches Gebiet, in die tropischen Kolonien Togo und Kamerun verbracht wurden, ganz einfach um zu sehen, wie ihre Körper mit der Malaria zur Rande kämen. Diese Patienten waren nach wenigen Jahren alle verstorben und das einzige Ziel dieses Versuchs war die Obduktion, das heißt also die Pathologie. Man wollte sehen, wie sich die Körper weiterentwickeln. Robert Koch selbst hat, und darauf wird viel zu wenig hingewiesen, nicht in Afrika, aber dann doch in Deutsch-Neuguinea, in Kaiser-Wilhelms-Land, Versuche durchgeführt an der eingeborenen Bevölkerung im Rahmen von Malaria-Experimenten und hat dabei als Referenzgruppe chinesische Kontraktarbeiter hinzugezogen. Das heißt also hier ganz bewusst untersucht, ob es zu einer Resistenzentwicklung der Malaria kommen kann. Auch Experimente, die heute vor keiner Ethikkommission mehr standhalten würden und auch unter den damaligen Gesichtspunkten des preußischen Regulativs nicht hätten stattfinden dürfen. Aber das war so gerade in dem Grenzbereich um 1900, dass diese Experimente in Neuguinea stattfanden, während alle anderen Experimente zumindest für Ärzte, die die preußische Gesetzeslage kannten, so im Kaiserreich niemals hätten durchgeführt werden können.
Kolonialismus und Rassismus in der Medizin und deren Wirkung auf die heutige Situation in Bezug zum Beispiel auf die Impfbereitschaft der Nachkommen ehemaliger Opfer dieser rassistischen Medizinverbrechen. Ihr hörtet Interviews mit dem Heidelberger Medizinhistoriker Wolfgang U. Eckert. Und damit geht Fokus International zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 11. März 2021.
Its face, I found someone to live for.